das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Judith Rakers.
Seien Sie herzlich begrüßt zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Auf den allerersten Blick sieht es nach Chancengleichheit aus, was der US-amerikanische Supreme Court heute beschlossen hat. Nach dem Urteil des obersten Gerichts sollen Unis in den USA Studierende mit dunkler Hautfarbe nicht mehr bei der Zulassung bevorzugen. Gleiche Chancen für alle eben. Nur die Erfahrung lehrt das Gegenteil. Dass viele Hochschulen wie die berühmte Harvard-Uni ihre Studentinnen und Studenten bislang auch nach Hautfarbe auswählten, hat eben auch denen eine akademische Karriere ermöglicht, die es sonst nicht geschafft hätten. Diese Praxis, die sogenannte Affirmative Action, haben die in ihrer Mehrheit konservativen Richter des höchsten Gerichts jetzt für verfassungswidrig erklärt, mit weitreichenden Folgen nicht nur für die Hochschulen in den USA. Torben Burgers.
Seit 387 Jahren ist sie ein Sehnsuchtsort für angehende Akademiker. Die private Harvard-Universität in der Nähe von Boston. Wer von der ältesten Hochschule Amerikas angenommen wird, macht nicht selten Karriere. Ein Faktor bei der Zulassung bislang, die Hautfarbe, damit ist nun Schluss. Der oberste Gerichtshof der USA hat Universitäten grundsätzlich untersagt, bei der Auswahl von Studienplatzbewerbern deren Hautfarbe zu berücksichtigen. Mit 6-3 Stimmen verurteilte die konservative Mehrheit der Richter die Praxis als Verstoß gegen die Verfassung. Viele Universitäten haben zu lange den falschen Schluss gezogen, dass der Prüfstein für die Identität eines Individuums nicht überwundene Herausforderungen, erworbene Fähigkeiten oder gelernte Lektionen sind, sondern die Farbe seiner Haut. Die Verfassungsgeschichte dieser Nation toleriert diese Auswahl nicht. 40% der amerikanischen Universitäten haben sogenannte Affirmative Action Programme. Sie waren in den 60er Jahren eingeführt worden, um Afroamerikanern nach Jahrhunderten der Unterdrückung einen besseren Zugang zu guten Bildungseinrichtungen zu ermöglichen. Weiße Studienbewerber sehen in ihnen eine umgekehrte Diskriminierung. Besonders betroffen sind Asiaten. Bei ansonsten gleicher Eignung benötigen sie im amerikanischen Bewerbungssystem 140 Punkte mehr als weiße Bewerber, 270 Punkte mehr als Latinos und 450 Punkte mehr als schwarze Amerikaner. Das heute vom obersten Gerichtshof veröffentlichte Urteil markiert den Beginn der Wiederherstellung des farbenblinden Rechtsbündnisses, das unsere multiethnische Nation zusammenhält.
Our multiracial, multiethnic nation.
Jubel über das Urteil des Supreme Courts bei den Republikanern. Ex-Präsident Donald Trump spricht von einem großartigen Tag für Amerika. Künftig werde wieder nur die Leistung des Einzelnen zählen. Tiefe Enttäuschung hingegen bei US-Präsident Joe Biden. Er sei mit der Entscheidung des obersten Gerichtshofs überhaupt nicht einverstanden. Der Richterspruch stelle eine Abkehr von jahrzehntelanger Rechtsprechung dar.
Well,
während es Talent, Kreativität und harte Arbeit überall in diesem Land gibt, gibt es Chancengleichheit nicht überall. Deshalb kann diese Entscheidung nicht das letzte Wort gewesen sein. Experten befürchten nun einen deutlichen Rückgang von Studierenden aus ethnischen Minderheiten. Kalifornien zum Beispiel erlaubt schon seit längerem nicht mehr die Berücksichtigung der Herkunft. Dort hat sich die Zahl der schwarzen Studierenden zum Teil halbiert. Das Weiße Haus appelliert an Hochschulen, sich weiter für Diversität einzusetzen. Außerdem solle das Bildungsministerium prüfen, wie für mehr Vielfalt in der Studentenschaft gesorgt werden könnte.
Ja, fragen wir nach bei unserer Korrespondentin Kerstin Klein in Washington. Kerstin, welche Folgen wird das haben für die, die studieren wollen in der Zukunft in den USA?
Das ist noch nicht ganz klar. US-Präsident Biden, der hat die Universitäten aufgefordert, weiter auf Diversität zu achten. Und der hat ihnen auch einen Vorschlag gemacht, wie sie das tun können. Nämlich, indem sie zum Beispiel soziale Kriterien künftig noch stärker bewerten. Biden sagte, ein armes Kind aus einer Nicht-Akademiker-Familie, dem solle bei gleichen Leistungen, bei gleichen Noten eben der Vorzug gegeben werden vor einem Kind aus einer wohlhabenden Familie. Und er hat eben auch sein Justizministerium und sein Bildungsministerium damit beauftragt, Leitlinien zu erarbeiten, die man dann eben den Universitäten an die Hand geben will. Aber ob das reicht, wird man sehen müssen.
Die Berücksichtigung der Hautfarbe bei der Uni-Zulassung hatte ja vor allem eine wichtige Symbolik, und zwar für die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Was heißt das Urteil für Sie?
Ja, ich glaube, diese symbolische Bedeutung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Die Bürgerrechtsbewegung, die hat da ja sehr lange für gekämpft. Und vor allen Dingen viele schwarze US-Amerikanerinnen und Amerikaner, die fühlen sich von diesem Urteil tatsächlich vor den Kopf gestoßen. Und auch die Minderheitenentscheidung der drei liberalen Richterinnen und Richter geht in eine ähnliche Richtung. Da heißt es, hier sei der Fortschritt von Jahrzehnten zurückgedreht worden. Und noch ist etwas ist interessant an dem Urteil. Es scheint darauf hinzudeuten, dass dieser Gerichtshof mit der Ernennung von drei weiteren konservativen Richtern durch Donald Trump eben die Rechtsprechung auch grundsätzlich verändert. Bisher galt es eigentlich immer als ungeschriebene Regel, dass Richterinnen und Richter am Supreme Court sich zumindest orientieren an den Entscheidungen ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Wir hatten im letzten Sommer die Entscheidung zum Abtreibungsurteil, eine komplette Kehrtwende, und jetzt eben diese komplette Kehrtwende hier von jahrzehntelanger Rechtsprechung. Also da scheint tatsächlich sich etwas Grundlegendes verändert zu haben bei diesem Gerichtshof, und darauf werden wir uns in der Zukunft auch weiter einstellen müssen.
Danke für die Einschätzung, Kerstin aus Washington. Ja, und viele Menschen in den USA werden sich gerade beim Blick über den Atlantik erinnern an das, was ihnen geschah vor 3 Jahren, als George Floyd von einem Polizisten getötet wurde und die Menschen über Wochen auf die Straße gingen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Nun ist es in Frankreich der Tod von Nahel, der viele auf die Barrikaden gehen lässt. Er, ein 17-Jähriger aus der Pariser Vorstadt, wurde bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen. Und das ist kein Einzelfall in Frankreich. 13 Menschen starben allein im vergangenen Jahr bei Verkehrskontrollen, die meisten von ihnen junge Männer mit Migrationshintergrund aus den Banlieues, wie Nahel. Sabine Boland über ein Land in Wut.
Gerechtigkeit für Nahel rufen sie und unterstützen damit die Mutter des getöteten 17-Jährigen. Sie gibt sich stark und kämpferisch, aber ihr wurde ihr einziges Kind genommen durch Polizeigewalt, wie schon vielen vor ihr in Frankreich. Am Dienstag war Nahel, wie auf einem Handyvideo zu sehen ist, von einem Polizisten erschossen worden. Der ist seit heute in Untersuchungshaft. Die Ehre des jungen Nahel ist dank der Kameras gerettet worden. Wenn die nicht da gewesen wären, hätte man sagen können, er hat der Polizei Ärger gemacht. Er war ein sehr netter Junge, überhaupt nicht böse oder gewalttätig. Das, was die Medien teilweise sagen, stimmt nicht. Seine Mutter hat ihn gut erzogen. Die Großmutter kennt jeder hier im Viertel. Sie ist lieb und hilfsbereit. Sie versteht sich mit jedem gut. Der Kleine ist für nichts und wieder nichts gestorben. Munja, die Mutter, hatte zum heutigen Trauer- und Protestmarsch in Nanterre aufgerufen. Mehr als 6.000 Französinnen und Franzosen sind gekommen. Es gibt ein Problem mit systematischem Rassismus in der französischen Polizei. Wir wissen doch, dass sie von Rechtsextremen unterwandert ist. Der Junge ist tot, weil er ein Araber aus der Vorstadt ist. Wir sind heute hier in Frieden und in Ruhe. Wir wollen unterstützen und etwas Positives bewirken. Dieser Tag soll wirklich etwas Gutes hervorbringen. Und das schaffen wir nur zusammen. Doch die Gewalt eskaliert auch im Laufe des Nachmittags wieder. Zu groß ist die Wut vieler, die sich von der politischen Führung Frankreichs seit langem vernachlässigt fühlen. Bereits vergangene Nacht kam es in vielen Städten zu Ausschreitungen. Zerstört wurden neben Autos auch Straßenbahnen und öffentliche Gebäude. Symbole des Staates, der es in den Augen der Protestierenden nicht schafft, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Heute Morgen war Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne in einen betroffenen Vorort gefahren. Ein deutliches Zeichen, dass die Regierung die Angelegenheit ernst nimmt. Nichts rechtfertigt die Gewalt, die es vergangene Nacht gab. Es sind vor allem die Bewohner der Städte, die dadurch bestraft werden. Um weitere Ausschreitungen zu verhindern, hat die französische Polizei 40.000 zusätzliche Beamte für diese Nacht mobilisiert. An manchen Orten gibt es Ausgangssperren. Es ist dennoch unwahrscheinlich, dass es ruhig bleibt.
Kommen wir zum EU-Gipfel, der sich heute ein weiteres Mal mit einem der drängendsten Probleme befasste, vor denen die Union steht. Wie umgehen mit den Menschen, die sich täglich und in immer größerer Zahl auf den Weg machen nach Europa, um dort Schutz zu finden? Anfang Juni schaffte man es nach Jahren des Streits beim Treffen der Innenministerinnen und Minister, sich auf eine Reform der Asylpolitik zu einigen. Menschen mit geringen Aussichten auf Asyl sollen schon an den Außengrenzen in Schnellverfahren ihren Antrag stellen. Und EU-Staaten werden verpflichtet, Geflüchtete aufzunehmen. Weigern sie sich, müssen sie Strafgelder zahlen. Eine Einigung, die von manchen historisch genannt wurde. Doch nun zeigte sich heute in Brüssel, wie uneinig man sich in Wahrheit noch immer ist. Tobias Reckmann.
Eigentlich hätte dieser Gipfel einer der entspannteren werden können. Die große Asylreform ist unter den EU-Staaten beschlossene Sache und damit eines der größten Streitthemen abgeräumt. Eigentlich. Wären da nicht Polen und Ungarn. Beide Länder wurden bei der Asyleinigung vor 3 Wochen überstimmt. Heute machten die Chefs beider Länder klar, die vorgesehene Umverteilung von Geflüchteten wollen sie nicht mittragen. Wenn wir einen Flüchtling aus dem Nahen Osten nicht aufnehmen, sollen wir eine Geldstrafe von 20.000 Euro pro Person zahlen. Dem stimmen wir nicht zu. Solange es unsere Regierung gibt, wird es keine Zustimmung zur Aufnahme von Flüchtlingen geben. Wir werden dem mit Sicherheit nicht zustimmen. Wir haben ja schon eine Einigung zur Asylreform. Und ich glaube nicht, dass wir nochmal von vorne anfangen. Natürlich können wir uns die Bedenken einzelner Mitgliedstaaten anhören. Aber wir werden das Paket nicht nochmal aufmachen. Aufhalten können Ungarn und Polen die Asylreform nicht mehr. Aber sie könnten aus Protest andere Entscheidungen blockieren, bei denen Einstimmigkeit nötig ist, befürchten manche hier. Hinzu kommt, die Asylreform wird nicht verhindern, dass Flüchtlinge die gefährlichen Routen übers Mittelmeer nutzen. Erst vor 2 Wochen starben bei einem Bootsunglück vor der griechischen Küste mehrere hundert Menschen. Beim Thema Mittelmeer müssen wir mit den Herkunftsländern zusammenarbeiten. Anstatt erst auf die überfüllten Boote und Tragödien auf hoher See zu reagieren, wäre es viel klüger, einen größeren Aufwand in die Zusammenarbeit mit den Heimatländern zu stecken. So eine Zusammenarbeit würde die EU gerne mit Tunesien beschließen. Von hier bringen Schlepper einen Großteil der Geflüchteten übers Mittelmeer nach Europa. 53.800 in diesem Jahr. Doppelt so viel wie im gesamten vergangenen Jahr. Rund 100 Millionen Euro will die EU dem Land nun zahlen. Dafür soll Tunesien nicht nur abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen, sondern auch seine Küstenwache aufrüsten und Such- und Rettungsmissionen durchführen. Der Bundeskanzler betont, das Partnerschaftsabkommen solle auch Wege zur legalen Migration umfassen.
Da wird Deutschland sehr entschieden vorangehen und eng abgestimmt mit der Europäischen Union handeln. Da es ja gleichzeitig so ist, dass wir für das Wachstum unserer Volkswirtschaften Arbeitskräfte brauchen.
Allerdings, Deutschland will die Zahlung an bestimmte Reformen der tunesischen Regierung knüpfen. Strenge Auflagen könnten Tunesien aber womöglich verschrecken, befürchtet dagegen Giorgia Meloni aus Italien. Sie würde ein solches Abkommen gerne sofort umsetzen. Viel Zeit zum Verhandeln bleibt ihnen nicht mehr. Nach dem Gipfelende morgen ist erstmal Sommerpause.
Markus Preis beobachtet für uns den Gipfel. Markus, dieser historische Kompromiss zur Asylpolitik, kommt der nun oder nicht?
Kann man noch nicht so ganz genau sagen, aber es gibt 2 ganz wichtige Player da drin und das sind nicht unbedingt Ungarn und Polen, sondern das ist das Europäische Parlament und das ist Italien. Denn diese Position, die die Mitgliedstaaten gemeinsam gefunden haben, auch indem sie Polen und Ungarn überstimmt haben, die muss jetzt noch mit dem Europaparlament abgeglichen werden. Und da gibt es viele Abgeordnete, auch aus Deutschland, die sagen, da muss es noch Erleichterungen geben, da muss es humanitärere Regeln geben. Und die Frage ist, wenn man das macht, um dem Europaparlament entgegenzukommen, macht dann Italien noch mit? Italien setzt eben darauf, dass der Kompromiss mindestens in dieser Form umgesetzt wird. Und Italien ist das wichtige Land, nicht Polen. Denn Italien macht das Grenzmanagement. Und das ist viel wichtiger als das, was Polen hier macht. Man muss auch immer sehen, in Polen wird im Herbst gewählt. Die Entscheidung wird wahrscheinlich danach erst getroffen. Also heute, die Schlagzeilen, die es heute gab, sind wahrscheinlich noch nicht die, die endgültig die Richtung hier vorgeben.
Ist man sich denn einig beim Blick auf Russland, 5 Tage nach dem Wagner-Aufstand, der Putins Schwäche so deutlich offenlegte?
Also einig ist man sich in der Wortwahl, die es hier gibt. Da ist die Rede davon, dass es Risse gibt im System Putin und dass das eine innere Angelegenheit Russlands ist, in die man sich nicht einmischen wollen will. Aber was deutlich unklarer ist, ist die Frage, ist es jetzt schlimm, dass es diese Risse gibt? Der EU-Außenbeauftragte Borrell, der hat davor gewarnt, dass ein instabiles Russland auch eine Gefahr für Europa ist. Aus Litauen zum Beispiel wurde dem heute klar widersprochen und aus anderen baltischen Staaten. Da hieß es, ein starker Putin ist gefährlicher für die EU als ein schwaches Russland. Und deswegen müsse man jetzt den Weg fortsetzen, die Ukraine unterstützen, auch wenn das dann eben zu Rissen im System Putin führt.
Nun heißt es ja, dass Wagner-Söldner sich in Belarus aufhalten könnten. Und Belarus grenzt unmittelbar an Polen, Litauen und Lettland. Welche Sorge bereitet das auf dem Gipfel?
Also diese Nachbarländer von Belarus, die haben schon reagiert. Polen hat angekündigt, die Grenzkontrollen zu verstärken. Litauen hat gesagt, man sei bereit, die Grenzen auch komplett zu schließen. Denn aus Sicht des litauischen Präsidenten sind da eben Serienmörder jetzt im Nachbarland. Und man macht sich große Sorgen, dass die eben in die EU kommen könnten. Der lettische Regierungschef hat gesagt, da geht es nicht darum, dass es einen militärischen Frontalangriff geben könnte, also so ungefähr wie erobern Lettland, sondern dass sie eben einsickern können aus verschiedenen Gründen oder eben auch einfach, die politisch sein können oder militärisch, aber eben auch einfach, weil sie in Belarus keine Sicherheit haben. Wagner-Soldaten, die jetzt sich nicht dem russischen Militär anschließen, die sind gefährdet. Und es könnte sein, dass diese Menschen, die gut trainiert sind, die wirklich Kampfmaschinen sind, die auch Waffen haben, dann eben in die EU kommen. Und das sorgt zumindest bei den Nachbarländern für ziemlich große Sorgen.
Danke, Markus, nach Brüssel. Ja, gehen wir von hier aus nach Russland. Und zwar in den Ort, in den die Wagner-Söldner auf ihrem Marsch nach Moskau vergangenen Samstag bereits vorgedrungen waren. Und indem sie attackiert wurden von der russischen Luftwaffe. In Woronesch haben die Menschen selbst erlebt, dass plötzlich Russen gegen Russen kämpfen und ihr Präsident die Dinge nicht mehr so unter Kontrolle hat, wie er vorgibt. Und während nun Putin nach noch unbestätigten Medienberichten einen ersten General als Mitwisser des Aufstands hat festnehmen lassen, haben sie hier die Söldner bejubelt und kritisieren jetzt bemerkenswert offen den Kreml und den Krieg. Aus Woronesch berichtet Sabine Krebs.
Ein kleiner Blumenstrauß, ein paar Splitter. Sonst deutet nichts mehr darauf hin, was sich hier etwa 600 Kilometer südlich von Moskau am vergangenen Wochenende abgespielt haben soll. Wir sind bis in das kleine Dorf Komintern gefahren. Marina sitzt der Schreck noch immer in den Knochen. Da hinten, da ist unser Haus. Da ist der Hubschrauber direkt drüber geflogen. Die Wagner-Leute waren auf der anderen Seite. Unsere Militärs wollten sie beschießen. Die Wagner-Leute wiederum haben dann aber rechtzeitig reagiert. Sonst hätte der Hubschrauber alle Häuser weggefegt. Und wenn er das Feuer eröffnet hätte, wäre von uns nichts übrig geblieben. So aber ist von dem russischen Hubschrauber nichts mehr übrig geblieben. Er sei von den Wagner-Leuten abgeschossen worden, erzählen uns die Leute im Dorf. Wir hatten sehr große Angst, weil das Kind verängstigt ist und du selbst in der Nacht zitterst, weil du nicht weißt, wie das alles weitergeht. Aber ich finde, die Wagner-Leute haben das gut gemacht. Sie wirkten sehr ruhig und haben gesagt, dass sie die Zivilbevölkerung in Ruhe lassen. Keiner hat sich ihnen entgegengestellt. Viele haben applaudiert und alle haben sich gefreut. Ob sich diese Szenen hier wirklich so zugetragen haben, können wir im Nachhinein nicht mehr überprüfen. An einer Bushaltestelle prangt das Z, das Symbol für den sogenannten Militäreinsatz in der Ukraine. Wir sind weiter auf den Spuren der Wagner-Kämpfer unterwegs, die das Vorgehen der russischen Militärführung in der Ukraine immer wieder hart kritisiert hatten und auch deshalb gen Moskau vorrücken wollten. In der Nähe des Ortes Anadan schweres Baugerät, Straßenarbeit. Und ein großer Krater neben der Straße. Das, so berichten mehrere Menschen im Ort, soll ein russisches Flugzeug gewesen sein. Möglicherweise sollte die nahe Brücke zerstört werden, damit vorrückende Wagner-Kämpfer aufgehalten werden. Die haben je drei Bomben abgeworfen. Eins, zwei, drei. Und dann nochmal eins, zwei, drei. Und so rätseln sie in dem 18.000 Einwohnerort Anna noch immer, wie die Ereignisse vom Wochenende einzuordnen sind. Es ist ja nichts Schlimmes passiert. Wir haben gewusst, dass das alles gut ausgeht. Putin hat alles getan, was notwendig ist. Er hat uns versichert, dass alles gut wird. Gut gemacht. Und soweit das russische Land, so unterschiedlich die Meinungen über die Aktionen der Wagner-Kämpfer und über den Krieg in der Ukraine. Marina Präsidenten Komintern. Das Einzige, was ich begriffen habe, ist, dass man unsere Männer als Kanonenfutter benutzt. Das wäre genauso, als wenn man mit einem Spaten auf einen Panzer losginge. Das genau passiert ihnen. Es tut mir leid um die Mütter und um die Ehefrauen. Und am Ende bleibt nichts, außer ein Blumenstrauß zum Gedenken.
Und wir gehen nach Deutschland und zwar auf die Theaterbühne, auf der dem Publikum nur das präsentiert wird, was im Lichte geschieht. Das im Dunkeln sieht man nicht. So wie die Drei-Groschen-Oper das Gebaren der Haifische beklagt, so werfen heute Schauspielerinnen und Schauspieler ihren Intendanzen vor allem Willkür vor. Unsichere Arbeitsverträge, Misstrauen und Angst. Nach einer anonymisierten Online-Umfrage des ARD-Mittagsmagazins gaben viele an, schon einmal Machtmissbrauch hinter den Kulissen erlebt zu haben. Lukas Haas und Helena Dehler.
7 Jahre war Katharina Schmidt festes Ensemblemitglied am Schauspiel Leipzig. Dann hat der Intendant ihren Vertrag nicht verlängert. Dagegen hat sie geklagt. In wenigen Stunden beginnt die Gerichtsverhandlung. Für sie geht es um ihre Karriere als Schauspielerin und darum, ob sie für ihren Beruf in Leipzig bei ihrem Mann und ihren Kindern bleiben kann.
Tatsächlich haben ja meine Probleme im Theater ja wirklich angefangen in dem Moment, wo ich Mitarbeitervertretung gemacht hatte. Davor war ich ja irgendwie ganz tolle, großartige Schauspielerin. Sobald ich irgendwie Ensemblesprecherin war und jetzt bin ich auch im Personalrat, da wird es schwierig.
Zum Vorwurf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Personalratstätigkeit und der Nichtverlängerung ihres Vertrages, will sich das Theater nicht äußern und verweist auf das laufende Verfahren. Für Katharina Schmidt gilt bisher der Tarifvertrag mit dem Namen Normalvertrag Bühne. Der Normalvertrag Bühne gilt in der Regel nur für eine Spielzeit, verlängert sich jedoch jedes Jahr automatisch um eine weitere. Es sei denn, eine der beiden Seiten teilt mit, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Das Theater, also der Intendant, muss dafür allerdings konkrete und nachvollziehbare Gründe nennen. Wenige Minuten bis zur Gerichtsverhandlung. Katharina Schmidt fühlt sich wehrlos. So geht es auch vielen anderen, wie eine nicht repräsentative Online-Umfrage des ARD-Mittagsmagazins zeigt. 400 Teilnehmer haben ihre Erfahrung geschildert und auch die Vertragssituation kritisiert. Mit einer Nichtverlängerung musste ich ständig rechnen. Man war sich ständig unsicher, ob man noch in der Gunst des Intendanten ist oder nicht. Der Arbeitgeberverband der Theater, der Deutsche Bühnenverein, setzt auf die Eigenverantwortung der Bühnen.
Wenn es Menschen gibt, mehrere hundert, die für sich beschreiben in dieser Umfrage, dass der Umgang mit Macht in den Institutionen, in denen sie beschäftigt sind, für sie verletzend ist, dann ist das etwas, was nicht zu tolerieren ist. Für mich ist nur der Ansatz, das zu ändern, nicht die Änderung des Tarifvertrages, sondern die konsequente Umsetzung der Werte.
Bei der Verhandlung in Chemnitz ging es darum, ob die Begründung der Nichtverlängerung frei von formellen Fehlern war. Und das war sie aus Sicht des Gerichts. Katharina Schmidt hat verloren. Trotz Niederlage heute will sie in die nächste Instanz gehen. Nicht nur für sich, sondern für alle, die über den Normalvertrag Bühne angestellt sind.
Und zum Vorwurf des Machtmissbrauchs an deutschen Theatern hat Maria Wölfle, die an der Recherche beteiligt war, folgende Meinung.
Die Kunstfreiheit ist ein Grundrecht. Und das ist richtig so. Mit ihr argumentieren auch jene, die sich für den Tarifvertrag an öffentlichen Bühnen in seiner jetzigen Form aussprechen. Bloß scheint im Namen eben dieser Kunstfreiheit auch ganz schön viel zu passieren, was fragwürdig ist. Wie mir viele Bühnenschaffende in letzter Zeit von ihrer Angst erzählten, davon, wie sie angeschrien wurden, wie erniedrigt sie sich manchmal fühlen, das ließ mich immer wieder sprachlos zurück. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass das an deutschen Bühnen offenbar dermaßen oft vorkommt. Steht die künstlerische Freiheit wirklich über allem? Wird Kunst etwa besser, wenn Menschen Angst haben und unter Druck stehen? Wohl kaum. Künstlerisch entfalten können sich vor allem jene, die sich frei und wertgeschätzt fühlen. Kunst geht auch demokratisch. Das zeigen diverse positive Beispiele. Die gibt es nämlich auch. Krefeld-Mönchengladbach etwa. Da hat das Ensemble den Schauspieldirektor gewählt und beide Seiten sind zufrieden. Außerdem, die Angst so vieler Bühnenschaffenden hat auch eine politische Dimension. Kultur ist letztlich eine Art moralischer Zeigefinger für uns als Gesellschaft. Aber wenn hinter der Bühne das Gegenteil von dem stattfindet, was auf ihr angeprangert wird, dann macht sie sich unglaubwürdig. Das gilt übrigens auch für die politisch Verantwortlichen. Denn diese setzen oft Intendanten ein und sorgen dann nicht ausreichend dafür, dass sie auch wieder abgesetzt werden, wenn sie ihre Macht missbrauchen. Ja, die Kunstfreiheit ist ein hohes Gut. Aber sie zu instrumentalisieren für ein unwürdiges Tarifrecht deckt sich nicht mit dem Grundgesetz. Denn da steht noch immer, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Kunst.
Die Meinung von Maria Wölfle und nun weitere Nachricht mit dir, Judith.
In weiten Teilen der deutschen Bevölkerung herrscht nach einem Expertenbericht eine feindliche Haltung gegenüber Muslimen. Besonders betroffen seien diejenigen, die sich offen zu ihrer Religion bekennen, ob durch Kleidung oder Mitgliedschaft in Organisationen. Vor allem kopftuchtragende Frauen berichten von Anfeindungen. Als Maßnahme empfehlen die Autoren des Berichts unter anderem die Berufung eines Bundesbeauftragten für die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit. Israels Premierminister Netanyahu will nach monatelangen Massenprotesten nun einen besonders umstrittenen Passus der geplanten Justizreform streichen. Das kündigte er in einem Interview mit dem Wall Street Journal an. Betroffen ist nach den Worten des Premiers die Klausel, die als Herzstück der Reform galt. Sie hätte es dem Parlament erlaubt, Entscheidungen des obersten Gerichts mit einfacher Mehrheit zu kippen. Landwirtschaftsminister Özdemir hat heute Landwirtinnen und Landwirten beim Bauerntag in Münster mehr Unterstützung beim Wandel der Landwirtschaft zu mehr Klimaschutz und Tierwohl zugesagt. Die Umstellung solle verlässlich und Schritt für Schritt erfolgen, so Özdemir. Er räumte ein, dass er im Kabinett um mehr Geld für die Höfe kämpfen müsse. Viele Landwirte befürchten, dass die anstehenden Veränderungen für sie finanziell nicht ausreichend abgefedert werden. Die Teuerungsrate in Deutschland ist erstmals seit Februar wieder gestiegen. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes liegt die Inflation im Juni bei 6,4%. 0,3% höher als im Vormonat. Details von Markus Körner.
Der Tankrabatt und vor allem das 9-Euro-Ticket waren vor einem Jahr die beiden staatlichen Hilfen, die die Inflation nach unten drückten. Beides ist Geschichte und die Wirkung dieser Sondereffekte vorbei. Auch deshalb liegt die Inflation heute höher als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr. Sie liegt mit 6,4% für den Juni 2023 auch höher als im Mai. Da waren es 6,1% gewesen. Einer der Hauptgründe für den Preisanstieg im Juni waren abermals die Kosten für Nahrungsmittel, die mit einem Plus von 13,7% deutlich gestiegen sind. Für die zweite Jahreshälfte rechnen Experten mit einem Rückgang bei den Lebensmittelpreisen. So haben die ersten Discounter und Supermärkte Preissenkungen für bestimmte Produkte ab morgen angekündigt.
Trümmerteile des Tauchboots Titan sind nach ihrer Bergung in Kanada an Land gebracht worden. Sie waren in mehr als 3600 Meter Tiefe gefunden worden. Auch menschliche Überreste sollen entdeckt worden sein. Das Boot war Mitte Juni bei einer touristischen Expedition zur Besichtigung des Titanic-Wracks im Nordatlantik implodiert. Alle 5 Insassen kamen dabei ums Leben.
Es ist eine Errungenschaft, die dieses Land gern stolz präsentiert. Vor fast genau 140 Jahren führte Otto von Bismarck die gesetzliche Krankenversicherung ein, die bis heute sicherstellen soll, dass alle medizinische Hilfe bekommen, die sie benötigen. Doch das System hat Lücken. Es fallen nämlich immer wieder und überraschend viele durch dieses Raster. Menschen, denen das Leben so mitgespielt hat, dass sie ohne Versichertenkarte dastehen und nicht wissen, wo sie sich hinwenden wollen, wenn sie krank sind. Für diese Leute gibt es Hilfe. Mittendrin im Hamburger Stadtteil St. Pauli haben Svea Eckert und Benedikt Schäper das Gesundheitsmobil begleitet, das allen Patienten offen steht.
Mittagshitze auf der Hamburger Reeperbahn. Die ehrenamtlichen Ärztinnen sind gerade eingetroffen und die Schlange ist schon lang.
Haben hier alle schon eine Nummer?
Wartenummern für den Termin im Gesundheitsmobil. Er hat starke Schmerzen im Arm nach einem Sturz. Nicolas Wack, gelernter Schreiner, ist heute arbeitslos. Regelmäßige Leistungen vom Amt bezieht er nicht. In seine Krankenkasse hat er ewig nicht eingezahlt. Das Geld habe er nicht. Hier wird er ohne Gesundheitskarte behandelt. Etwas Schmerzsalbe und Tabletten. Mehr können sie für ihn nicht tun. Alles hier ist spendenfinanziert. Die Arbeit geleistet von Ehrenamtlichen. Das Gesundheitsmobil, einer der wenigen Anlaufpunkte für Menschen ohne Krankenversicherung. Bis zu 1 Million sollen es sein, schätzt die Uni Duisburg-Essen. Tendenz steigend.
Menschen, die ihre Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlen können, haben dann Schulden gegenüber der Krankenkasse. Und irgendwann bekommen sie halt nicht mehr die Leistungen erstattet, die sie im Krankenhaus brauchen, sozusagen.
Auch Sascho Kostadinov wollte ohne Krankenversicherung niemand behandeln. 2 Kliniken lehnten ab, ihn zu operieren. Erst als das Gesundheitsmobil vermittelte, sagte das israelitische Krankenhaus zu. Der gebürtige Bulgare hat einen Leistenbruch. Jahrelang verschleppt sind die Gedärme tief in den Schambereich gerutscht. Ich kann nicht normal laufen, ich kann nicht richtig zur Toilette gehen. Vor allem aber das Laufen funktioniert nicht mehr. Ohne OP könnte sich sein Zustand dramatisch verschlechtern, schätzen die Ärzte. Auf der Reeperbahn wartet Hanna S. auf eine Behandlung. Sie hat ein entzündetes Bein. Ihre Versichertenkarte ist abgelaufen.
Das war bei 2 Ärzten, ja. Da wird man dann natürlich gleich abgewiesen. Kümmern Sie sich erstmal darum, dann können Sie gerne wiederkommen.
Nicht mal eben zum Arzt gehen zu können, ein schlimmes Gefühl.
Ständig habe ich da Angst. Es begleitet einen wirklich leider ständig. Ja, ist auch nicht gut für die Heilung.
Weil sie einen Antrag an eine falsche Adresse geschickt habe, verzögere sich alles, erzählt sie. Denn eigentlich lebt die arbeitslose Verkäuferin von Bürgergeld und wäre somit krankenversichert.
Wir glauben immer, dass in unserem System jeder eine gesetzliche Krankenversicherung hat. Aber so ist es nicht. Und aus verschiedenen Gründen verlieren Menschen ihre Krankenversicherung oder ihren versicherten Status und haben keine Möglichkeit mehr, regulär zum Arzt zu gehen.
Entspann dich mal, entspann dich. Erst mal Schlimmste hast du geschafft.
Zurück im Krankenhaus. Die OP hat 6 Stunden gedauert, berichtet uns der Chefarzt. Es gab Komplikationen bei Sascho Kostadinov. Auch wenn die Stadt einen Teil der Kosten trägt, die Klinik bleibt auf mehreren 10.000 Euro sitzen.
Das müssen wir irgendwie aufwiegen und das wieder einsparen. Das ist für uns nur bedingt möglich, weil wir natürlich auch nicht so einen Überschuss haben, dass wir uns das alles leisten können. Trotzdem haben wir den Anspruch, dass wir den Menschen helfen und auch den Auftrag, den Menschen helfen zu können. Weil man möchte ja nicht solche Menschen einfach nicht behandeln, nur weil es ein Problem ist der Finanzierung.
Sascho Kostadinov wird das Krankenhaus bald verlassen und in einer Obdachlosenunterkunft schlafen. Er muss sehen, wie es weitergeht. Ich kann mich jetzt wieder normal bewegen, normal laufen. Jetzt fühle ich mich viel besser.
Danke, danke, danke schön.
Und Hanna S.? Die Ärztinnen haben sie gut versorgt.
Ich bin so happy. Also ich habe jetzt ein bisschen Kribbeln und ein Schmerz. Aber ich weiß, es ist alles gereinigt, es ist neu verbunden.
Und so geht sie. Bald sind die ehrenamtlichen Ärztinnen wieder unterwegs und die Verbände können gewechselt werden.
Bleibt noch die Frage an Claudia, wie wird's Wetter?
Karin, es wird die nächsten Tage deutlich mehr Wolken geben und auch endlich mal wieder regnen. Und das bei gemäßigten Temperaturen. So ganz ist er noch nicht vorbei, aber fast der Juni. Und er brachte einen Rekord bei der solaren Nettostromerzeugung. Zum einen, weil dieser Juni der zweitsonnigste war seit Aufzeichnungsbeginn und noch getoppt von 2019. Gibt natürlich auch immer mehr Solaranlagen. Aber in diesem Monat haben wir rund 8.900 Gigawattstunden alleine durch Solaranlagen an Strom erzeugen können. Die nächsten Tage, der Start in den Juli, der wird nicht mehr so sonnig. Ganz im Gegenteil, da gibt es dichte Wolkenfelder. Und für Hamburg gerade mal 1 Stunde am Samstag, 6 Stunden Sonntag. Der morgige Tag bringt im Laufe des Tages von Nordwesten her mehr Sonne. Deswegen kommen wir auch auf 6 Stunden. In München dagegen morgen gerade mal 2 Stunden, dann 5 Stunden am Samstag und am Sonntag 6 Stunden. Und das alles bei gedämpften Temperaturen. Da wird der ein oder andere aufatmen, dem die Hitze in den letzten Tagen deutlich zu viel war. Dazu war es ja heute noch ziemlich schwül. In der Nacht haben wir es noch mit Schauern und Gewittern zu tun. Die kommen jetzt immer weiter nach Süden und Südosten voran. Auch morgen im Laufe des Tages kann es vor allen Dingen Richtung Bayern noch mal kräftig regnen. Insbesondere im Süden Bayerns, aber auch Richtung Oberschwaben und den Bodensee entlang von Nordwesten her lockert es immer mehr auf. Der kräftige Regen zeigte da eben auch das Achtungszeichen. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 18 bis 13 Grad. Morgen noch die höchsten Temperaturen in der Lausitz. Da hält sich die warme Luft am längsten mit bis zu 26 Grad. Sonst werden werden es meist 20 bis 25 Grad sein. Und über der Mitte, wo eine Kaltfront liegt, da werden es zum Teil noch nicht mal ganz 20 Grad werden, weil die Wolken sich den ganzen Tag halten und es auch immer mal wieder regnet. Samstag dann ein neues Regengebiet, das von Nordwesten hereinzieht, nach Osten und Südosten hin. Lange Zeit sonnig mit 25, 26 Grad. Der Sonntag wird schon wieder etwas wärmer. Da scheint die Sonne auch häufiger. Einzelne Schauer sind noch unterwegs, also wir bräuchten dringend noch mehr Regen. Aber jetzt kommt zumindest schon mal ein bisschen was runter.
Danke, Claudia, für die Aussichten. Und damit verabschieden wir uns. Hier geht es jetzt weiter mit Satire und Kabarett in Nur im ersten XXL. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.
Tschüss.
Eine Stunde Sonne.